Vis-à-vis.
Frau Kohlenberger, an diesem Sonntag wird in Österreich gewählt. Vorher gab es ja 3 Wahlen in Ostdeutschland. Rechtsextreme Parteien sind obenauf. Platz 1 in Österreich könnte die FPÖ erklimmen. Diese Parteien stehen für die sogenannte neue Härte im Umgang mit Migranten, die Sie ja auch beklagen in Ihrem neuen Buch. Was bedeutet das eigentlich für Österreich? Sollte die FPÖ die Wahl gewinnen?
Nun, wir haben ja schon mehrmals eine FPÖ-Regierungsbeteiligung in Österreich erlebt. Und was sich da gezeigt hat, ist schon eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Diskurs, der Art und Weise, wie man über Migration seitens der FPÖ spricht. Ich würde sagen, das ist stark ein von Hetze und Polarisierung geprägter Diskurs auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber die Realität der Umsetzung, vor allem dann, wenn es um das Wahrnehmen von Regierungsverantwortung geht. Wir haben beispielsweise auch unter einem Innenminister Kickl gesehen, dass er weder das Asylrecht in Österreich samt und sonders aussetzen konnte, noch im großen Stil völkerrechtswidrige Pushbacks nach Ungarn durchführen konnte.
Ganz kurz, Herbert Kickl ist der FPÖ-Chef. Er möchte gerne Kanzler werden. Die FPÖ in Deutschland, die AfD, das sind sozusagen ja nicht mehr die Schmuddelkinder, mit denen man nicht mehr spielt. Sie haben es ja angesprochen, die FPÖ hat schon mehrfach mit den Konservativen mitregiert. Und auch die Thesen rücken ja eigentlich immer weiter in die politische Mitte. Woher kommt eigentlich dieser Hass auf das Fremde, auf die Fremden?
Ich würde tatsächlich dieses Ausgreifen in die Mitte zweigestalt sehen. Das eine ist sehr richtig, dass Parteien der ehemaligen Mitte sich die Stichworte mittlerweile von ganz rechts außen vorgeben lassen. Und die Rechtsaußenparteien wiederum, die lassen sich das von mitunter auch verfassungsrechtlich beobachteten Vorfeldorganisationen vorgeben. Das ist in Österreich ganz eindeutig die Identitäre Bewegung, die ja, das muss man tatsächlich sagen, viel gelungen ist im negativen Sinne in den letzten Jahren. Das andere ist aber, und das sehen wir auch im europäischen Umfeld, wenn wir uns eine Marine Le Pen, eine Giorgia Meloni ansehen, dass die Rechtsaußenparteien selbst auch stärker versuchen, in die Mitte zu rücken. Und ein gutes Beispiel ist der aktuelle Wahlkampf eines Herbert Kickls, der jetzt nicht mehr ganz stark verhetzende Botschaften wie ehemals Darmstadt Islam plakatiert, sondern auf positive Messages setzt, 5 gute Jahre, oder auch versucht, ein wenig dieses Image des Schmuddelkindes abzuwerfen, weil er natürlich auch Ansprüche heben möchte auf den Kanzler, den er selber als Volkskanzler bezeichnet.
Nun war gerade die Landtagswahl in Brandenburg. Die AfD ist in Anführungsstrichen nur zweite Kraft geworden mit trotzdem fast 30% Zustimmung. Jetzt kursiert im Netz ein Video, die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, hat gefeiert mit Transparenten, millionenfach Abschieben. Was macht das mit einer Gesellschaft und vor allem mit denen, die davon besonders bedroht sind, nämlich Migranten?
Ich glaube, dass diese Art des Diskurses, dieses Nullsummendenken und Aufteilen der Bevölkerung in wir und die anderen, unsere Gesellschaft weder stärker noch sicherer noch reicher noch gesünder noch zukunftsfitter macht. Im Gegenteil. Da gibt es viel Evidenz dafür, auch aus den Wirtschaftswissenschaften, die zeigt, ganz eindeutig, dass Ausgrenzung gewisser Gruppen in der Gesellschaft im Grunde allen Menschen schadet, weil es dadurch auch zu volkswirtschaftlichen Schäden kommen kann, weil es dadurch auch zu Erosionserscheinungen nicht nur der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sondern auch des insgesamten Zusammenhalts kommt. Und wir dürfen nicht vergessen, eine der großen Krisen auf dem Horizont ist die demografische Krise. Und da wäre es natürlich absolut fatal, rein auch auf Abschottung und Ausgrenzung zu setzen. Ich glaube sogar, den allermeisten FPÖ-Politikern ist bewusst, sie können und sie dürfen eigentlich keine Festung Österreich, wie plakatiert wurde, bauen, weil das würde massive Schäden für dieses Land bringen. Aber dennoch versucht man, auf diesen Diskurs auszusetzen. Ich glaube, der Hintergrund ist, aktuelle Problemlagen einfach auf das Thema Migration zu kanalisieren, egal worum es eigentlich geht, die Bildungspolitik, Wohnpolitik, Sozialpolitik betreffen. Aber die Migrationspolitik muss jetzt für all das herhalten. Verhalten.
Also in Deutschland waren es ja die Wirtschaftsverbände, die massiv gewarnt haben vor der AfD, die gesagt haben, wir brauchen dringend Facharbeiter, wir finden niemand. Und wenn Parteien wie die AfD oder die FPÖ solche Wahlerfolge einheimsen, dann ist das schlecht für den Wirtschaftsstandort. Hier an der Wirtschaftsuniversität Wien, wo wir uns gerade treffen, zum Vis-à-vis-Gespräch mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, da hat ja ein Kollege von Ihnen, Quaresma, ausgerechnet, wie viel das eigentlich den deutschen Staat gekostet hat, dass zum Beispiel Asylbewerber nicht arbeiten durften. Haben Sie die Zahlen parat?
Ich habe diese Zahlen nicht parat, aber ich habe ganz aktuelle Zahlen zu Grenzkontrollen parat. Und da zeigt sich auch, dass natürlich Grenzkontrollen, wo ja auch beispielsweise Lieferwegen kontrolliert werden sollen, im Grunde volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Wir haben das interessanterweise auch gesehen bei der Debatte um Österreichs Veto gegenüber dem Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens. Und das hat zu massiven Verwerfungen geführt, vor allem auf rumänischer und bulgarischer Seite. Und österreichische Unternehmen leiden bis heute darunter. Was wir jetzt zum Beispiel sehen, ist auch, dass ganz bewusst Wahlkampf gemacht wird seitens der FPÖ unter Migrantinnen und Migrantengruppen, die schon länger hier im Land sind, die die Staatsbürgerschaft bereits besitzen, die wählen dürfen. Und auch da versucht man, in die Ressentiments zu gehen gegenüber neu angekommenen Migranten. Also diese Spaltung setzt sich über Generationen fort, schafft eine Art von Ersatzhierarchie, weil da ist immer jemand, der unter mir ist, der noch weniger zugehörig ist als ich vielleicht mit meiner türkischstämmigen Erfahrung oder meiner Herkunft aus dem ehemaligen Jugoslawien, auf den ich noch runterschauen kann. Und das gefährdet natürlich allalong den Zusammenhalt in einer Gesellschaft, wo es ja darum gehen sollte, dass möglichst alle hier lebenden Menschen an der Wirtschaft, aber natürlich auch am gesamten gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Was ich bemerkenswert finde an dem Diskurs, den wir im Moment erleben, also hier in Niederösterreich zum Beispiel, im letzten Wahlkampf hat ein FPÖ-Politiker, Landbauer, der jetzt stellvertretender Ministerpräsident ist, gefordert, Menschenrechte sollten nur für Inländer gelten. Und der CDU-Kanzlerkandidat Merz hat die Ampelkoalition in Deutschland aufgefordert, sie sollte doch bitte immer an den Grenzen Migranten zurückweisen. Das ist die Forderung, brecht EU-Recht. Was ist da los?
Ehrlicherweise sind alle diese Forderungen bisher noch nicht in die Tat umgesetzt worden. Und sowohl Österreich als auch Deutschland setzen, und das ist mir wichtig zu betonen an dieser Stelle, Rechtsstaatlichkeit auch und gerade im Asylbereich vollumfänglich um. Ich betone das deshalb, weil es viele andere EU-Mitgliedstaaten gibt, wo das nicht mehr der Fall ist. Allen voran Ungarn. Leidtragender ist an erster Stelle Österreich. Weil wenn man in Ungarn keinen Asylantrag stellen kann, dann wandern die allermeisten Schutzsuchenden, die dort hingelangt sind, nach Österreich weiter.
Das ist ja auch der Pferdefuß, wenn Orban sich hinstellt und behauptet, schaut, so machen wir es. Wenn es alle so machen würden, dann würden ja Schutzsuchende letztlich immer nur weitergereicht an den Nächsten. Also tschüss, Solidarität innerhalb der EU, oder?
Das ist sehr richtig. Und Sie beschreiben hier aus meiner Sicht das Grundproblem der europäischen Migrationspolitik, nämlich dieser sogenannte Wettbewerb nach unten, der sich seit Jahren abzeichnet. Immer mehr Mitgliedstaaten haben versucht, Asylstandards, Asylregeln zu unterwandern oder gleich ganz auszusetzen, in der Hoffnung, entweder abschreckend auf Schutzsuchende zu wirken oder aber zu bewirken, dass Asylwerbende, die dort angekommen sind, nicht bleiben, sondern weiterreisen. Griechenland ist auch so ein Kandidat dafür. Mittlerweile darf man gar nicht zurückstellen nach Griechenland, weil die Unterbringungsstandards dort so menschenunwürdig sind, dass das im Grunde gegen die Grundrechte von Schutzsuchenden verstoßen würde. Und das bedeutet aber auch, dass dieser insgesamte Migrationsdruck, der nach Europa gelangt, sich immer ungleicher auf jene Mitgliedstaaten verteilt, die noch dieser Asylverantwortung nachkommen. Dazu zählen Deutschland wie auch Österreich. Aber natürlich, je größer dieser Druck wird, desto stärker steigt auch dieses Gefühl, man ist da irgendwie unfair behandelt. Ich glaube, die Ableitung sollte aber nicht sein, in diesen Unterbietungswettbewerb jetzt auch noch einzustimmen, sondern auf europäischer Ebene eine Art Vorreiterrolle einzunehmen, einzustehen für die Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit im Asylbereich und vor allem auf jene Länder, die säumig geworden sind, einzuwirken, auf die Umsetzung und Durchsetzung des Asylrechts gerade dort hinzuwirken, weil das auch à la longue für im Grunde niedrigere Zahlen in Ländern wie Deutschland und Österreich sorgen würde.
Sie plädieren in Ihrem neuen Buch gegen die neue Härte für mehr Zugewandtheit. Was bedeutet das für Sie?
Das bedeutet vor allem, dass ich der Meinung bin, dass ein härterer, restriktiverer Asylkurs nicht nur die Menschlichkeit und Humanität Europas untergräbt, auch als Verfechterin der Menschenrechte und einer Rule-Based Order, sondern dass es uns auch à la longue nicht mehr Sicherheit verschafft. Im Gegenteil, dass es eigentlich zu mehr Unsicherheiten führt, im klassischen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne, was soziale und wirtschaftliche Sicherheit betrifft. Ich glaube nicht, dass in diesen geopolitisch heiklen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, komplett offene Grenzen die Lösung sein können. Ich plädiere auch nicht für, wie das häufig verkürzt gesagt wird, No Borders. Man sieht am Beispiel der Ukraine, wie wichtig auch das Einhalten und das Verteidigen der nationalstaatlichen Grenzen sein kann. Aber was es auch nicht braucht, ist absolut geschlossene Grenzen. Das kann nicht die Lösung sein. Ich plädiere für durchlässige Grenzen nach klaren Kriterien und Grenzen, die Schutz versprechen und Schutz bieten für beide Seiten. Vor allem aber, und das ist ganz wesentlich, dürfen Grenzen, vor allem die EU-Außengrenzen, nicht mehr dieser rechtsfreie Raum sein, der sie jetzt de facto sind, wo es zu einer unglaublichen Brutalität und Verrohung kommt. Wir wissen einfach aus der Erfahrung, dass diese Brutalität auch ins Innere der europäischen Gesellschaften ausgreift und zu einer kälteren, härteren Gesellschaft führen kann. Und ich glaube, das ist nicht das Europa, das man im Sinn hatte, als man sich geeinigt hat auf die Europäische Union als ein Friedensprojekt.
Frau Kohlenberger, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.